vor mit einem kurzen Rückblick auf das, was ich im März, am 18. März erzählt habe, vom Abraham, der zum Abraham ist worden, wo ist rausgerufen worden, sein Vaterland zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das er noch nicht kennt hat. Also er ist aufgefordert worden, alles zu verlassen. Und in dieser Geschichte habe ich probiert zu sagen, eigentlich, wie es darum gegangen ist, dass der Abraham ja nicht irgendetwas macht, sondern dass der Abraham in seine Berufung hineinkommt. Dass der Abraham an den Ort herkommt, wo er hergehört, dass er sein Leben entfalten kann. Und es probiert so zu übertragen, so, dass du einen Ruf hast für in das Land, also nicht jetzt zum Beispiel einfach fort von hier, sondern in das Land, wo du hergehörst, in das Land, wo du in deiner Berufung lebst, an den Ort, wo du dich kannst entfalten kannst. Und dass in dem Sinne, dass das ja nicht etwas ist, was beim Abraham dann, gerade bei diesem Ruf das Ende war, sondern dort hat etwas angefangen. Und dass wir rausgerufen sind, so wie der Abraham, ein Leben zu führen, in einen Prozess hineinzusteigen, wo wir uns entdecken, wo wir in unsere Berufung hineinkommen, wo wir uns entfalten. Weil genau dort können wir sagen, empfohlen und sagen, weitergeben. So wie das beim Abraham Verheißung war. Ich schicke dich in das Land und du sollst zum Segen werden. Und ich glaube, wenn wir unterwegs sind, dorthin, wo wir hergehören, wenn wir das entdecken, was uns ist, dann sind wir unterwegs dorthin, wo mehr und mehr Heil und Heiligung in unser Leben kommen kann und darf weitergehen. Und wenn, ich weiss nicht, dass dir so durch den Kopf geht, wenn du das Wort Heil hörst. Was bedeutet das für dich?
Leben nach dem Tod. Wieder gesund.
So wie es ursprünglich gedacht war, für mich. So wie. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich.
Der Segenswunsch, ein Wort, das man ausspricht über jemanden. Jetzt als Gruß braucht, als Gruß missbraucht in so einem Bereich. Aber früher als Segenswunsch, als Gruß braucht, wenn man ihn getroffen hat, als Ehrerbietung. Ja.
Lassen wir das schnell einen Moment. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Das hat nichts mit dem zu tun, jetzt gerade. Sonst müsst ihr das mal weg tun. Pfarrer in einer kleinen Dorfgemeinde, vielleicht etwa so wie wir jetzt hier sind, hat eine Predigt darüber gehabt, dass man nicht so stellen soll. Und er hat als Beispiel hat er gesagt, dass man nicht den Nachbarn so Gänse und Hühner wegnehmen soll. Und nach der Predigt ist eine Frau zu ihm gegangen und hat gesagt, ihr Pfarrer, zum Glück hat die Tante nicht erwähnt. Und die Geschichte gehört habe und dachte zuerst, was geht jetzt eigentlich hier genau? Also, was soll das jetzt eigentlich hier? Oder was hat die Frau oder was hat der Pfarrer gemeint mit dem und hat sie verstanden? Und ich bin dem so nachgegangen und gemerkt, eigentlich ist doch das genau unser Leben. Eigentlich sind das unsere Fragen und eigentlich sind das unsere Themen. Oder nicht? Also wir probieren es richtig zu machen, aber manchmal hat es so Sachen, wo wir froh sind, wenn wir es nicht gerade so direkt drauf geklüpft werden, dass das auch nicht dazugehört. Und ich komme zurück zum Heil und Heilig werden. Was ist das eigentlich Heilig? Und wenn wir lesen, dass Gott sagt, und er sagt das im 3. Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist nicht nur heil, sondern heilig. Was verstehst du darunter? Oder mit anderen Worten, das steht im 3. Buch Mose, ist das Alte Testament überhaupt noch maßgebend für uns? Hat das noch eine Relevanz für unser Leben? Und es ist noch spannend, wenn wir im 3. Mose 19, wo der Vers eben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Kommt dann eine ganze Liste so von Ideen, von Anleitungen, was das heisst. Ich möchte noch ein paar vorlesen und so mit der Frage, ob das Alte Testament noch relevant oder nicht. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage. Oder, wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis in die Ecken deines Feldes abschneiden und auch nicht Nachlese halten. Machst du das, Markus? Immer so ein bisschen stehen in den Ecken. Voilà. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Also auch keine Ente. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten zurechtweisen. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Relevant, nicht relevant? Lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist. Oder ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. Du sollst deine Tochter nicht zur Hurerei anhalten. Und jetzt kommt mein Lieblingsvers. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Und die Alten sollst du ehren und dich fürchten vor deinem Gott. Also im gleichen Satz hin. Und ich erlebe immer wieder Leute, die so Sachen lesen oder die so mit Themen kommen, die sagen, das genau macht es aus oder genau um das geht es. Und dann sind wir bei den Enten- oder Hühnerfrage. Was macht es aus, dass wir Gott nachfolgen? Was macht es aus, dass wir heilig sein können, wie er heilig ist? Und es hat Gemeindespaltungen gegeben. Es gibt noch heute Gemeindespaltungen, weil man das hier probiert, richtig auszulegen. Was darf man zu was nicht? Unsere Grossväter haben sich noch gestritten darüber, ob man darf Knöpfe haben oder Riegelchen haben. Und es hat Gemeindespaltungen gegeben durch das. Ob man das Haar darf abschneiden ringsum, was jetzt hier genau gemeint ist mit dem. Und ob man jetzt den Bart darf abschneiden oder nicht darf abschneiden, was genau gemeint ist mit dem. Und wir könnten Bücher füllen. Oder wir können es machen, wie das alte Volk Israel hat gemacht, dass sie Bücher gefüllt von den Auslegungen von diesen Sachen. Was genau ist gemeint mit dem? Ist das heilig? Ist das das, was Gott meint, wenn er sagt, er ist heilig und wir sollen heilig sein? Was meint er eigentlich mit dem? Und spannend, dass der Petrus in seinem Brief den Vers 9 aufnimmt und sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So steht es geschrieben. Er nimmt das nochmal auf. Und er bringt nicht mehr die lange Liste, wo wir im dritten Buch Mose lesen, was man eben darf und was man nicht soll. Und steht leider auch nicht mehr vom grauen Haupt, wo man so aufstehen hier drinnen. Das hat er weggelassen. Aber was schreibt er eigentlich hier drinnen? Und unter anderem, und das sind zwei Ideen, die er hier drin hat, wo ich näher darauf eingehen möchte. Als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in euren Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir sollen uns nicht mehr den alten Begierden geben und wir sollen heilig sein, wie er heilig ist in unserem ganzen Wandel. Und das tut doch schon irgendwie den Fokus auf etwas anderes lenken. Also dass es nicht mehr darum geht, zu unterscheiden, geht es jetzt um Enten oder Hühner oder Gänse, sondern es geht um das Ganze. Unser ganzes Wandel von A bis Z soll heilig sein. Und Gott sagt, wir sollen heilig sein wie er. Höher Anspruch. Wir sollen sein wie er. Und können wir da zurückschauen und sagen, was war eigentlich die Idee von Gott? Die Idee von Gott ist, dass er ja die ganze Schöpfung gemacht hat und sagt, etwas fehlt noch. Er macht den Mann und er sagt, etwas fehlt noch. Und er macht die Frau und er sagt, jetzt ist es gut. Warum ist es gut? Weil er sagt, jetzt habe ich ein Gegenüber. Mit Mann und Frau hat er ein Gegenüber. Nicht Mann oder Frau, mit Mann und Frau hat er ein Gegenüber. Und er sagt, ich will das Gegenüber haben. Und seine Idee ist, dass das Gegenüber ist wie er. Und er sagt, ja, lesen wir im Psalm, er hat uns wenig niedriger gemacht als er. Also wir sind schon fast wie er gemacht. Ist dir das bewusst, wenn du in den Spiegel schaust? Gottähnlichkeit siehst du dort drinnen? Wenn du in dein Leben hineinschaust, dass dir das bewusst ist, dass du gemacht bist, fast wie er und das Ziel ist zu werden wie er. Bewusst? Bist du auf dem Weg, heilig zu werden wie er? Lese nochmal, oder wir können zusammen aus dem Petrus lesen, wo es noch ein bisschen näher das herführt, zu werden wie näher. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Wenn hier in diesen zwei Versen ist eigentlich die ganze Botschaft von Gott zusammengefasst. Hier, das ist für mich wieder einmal mehr, wo ich so drüber stolpere, über zwei Versen. Sage, wenn wir das verstanden haben, wenn das ein Teil ist worden von uns, dann sind wir dem hier, dem Heilig, einen gewaltigen Schritt näher. Wenn wir das können leben, wenn wir das können verstehen und können leben, wir sind gereinigt im Gehorsam von der Wahrheit. Du bist gereinigt. Ich weiss nicht, wie viel Anklage du manchmal noch hast dir gegenüber. Innerlich und äußerlich. Wie viel was du noch denkst, was noch nicht ganz ist, wie es werden sollte, im Sinn von einer Anklage, im Sinn von, ich bin doch nicht der, der ich sein sollte. Ich bin doch nicht die, die ich sein könnte. Und Gott sagt dir heute, du bist gereinigt im Gehorsam von dieser Wahrheit und er ist die Wahrheit. Du bist rausgerufen, als Gegenüber zu sein von ihm. Nicht weniger und nicht mehr. Also deine erste Berufung, die hier angesprochen ist Kind von Gott sein. Und das soll Auswirkungen haben. Das soll Auswirkungen haben, dass unsere Seelen gereinigt sind und dass wir ungeheuchelte Bruderliebe haben. Und diese zwei Themen wollen wir doch noch zusammen anschauen. Oder dort werde ich noch ein paar Sachen darüber sagen. Unsere Seelen sollen gereinigt sein und wir sollen ungeheuchelte Bruderliebe in Wahrheit miteinander leben. Was heisst Reinigung von der Seele? Was stellst du dir darunter vor? Reinigung von der Seele.
Vergebung.
Ist deine Seele gereinigt? Es ist spannend, dass die Esoterik die Reinigung der Seele schon lange zu ihrem Thema oder von ihren wichtigen Themen hat gemacht. Und ihr könnt ganz viele Bücher kaufen, ihr könnt ganz viele Kurse belegen, wie man die Seele reinigt, mit dem Ziel, heil zu werden. Das ist die Idee von der Esoterik, die verfolgt wird. Also, und heil zu werden heisst eben auch jetzt im Sinn von Esoterik, dass du dich annehmen kannst, dass du dich gut fühlst und dass alles Ungute von dir weg ist. Und es ist noch spannend, ich habe keine christlichen Texte gefunden, gerade so auf die Schnelle, die von der Reinigung von dieser Seele reden. Ob schon oder Petrus hier schreibt. Und ich glaube, dass es auch mit dem zu tun hat, was er nachher noch schreibt, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Und was sind deine Begierden? Oder was sind Begierden vom Kind? Oder von, wir haben heute Morgen gehabt, von dem Moment, oder, wo du deine Neugeburt erlebt hast. Was ist eigentlich genau dort anders? Was wird anders durch das Leben? Und die Begierden, die man so in der Welt sieht, man will Bedeutung haben, man will geliebt sein, man will eine Wichtigkeit haben, man will jemand sein, drin, so. Und die Begierden, oder, so von dem, wo man etwas haben will oder etwas will sein, das sind Begierden vom alten Menschen, die der alte Mensch ja irgendwie erfüllt oder irgendwie stopft. Und jetzt sagt Gott ja, das Ja, das ich zu dir habe, das Ja, das ich zu dir habe, ist ein Ja zu dir als ganzer Mensch. Du musst nicht mehr etwas nachrennen. Du musst nicht mehr etwas machen, für das jemand bist, sondern du bist das geliebte Kind von Gott. Und in dieser Neugeburt mit dem Bild von der Taufe, vom Wassertaufe, soll ja das Alte weggeschwemmt sein. Und zu meiner Zeit, als ich noch jung war, hat man das so wie, oder ich habe das so verstanden, jetzt bist du getauft und jetzt bist du ein neuer Mensch, jetzt ist alles okay. Der Prozess ist quasi abgeschlossen, weil jetzt bist du ja geboren. Und ich habe dann nicht verstanden, dass eine Geburt ein Anfang ist von etwas. Dass eine Geburt ein Anfang ist von etwas, das herausgefordert wird, lernen mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat, lernen zu leben. Das hat bei mir Jahre gedauert oder Jahrzehnte, bis ich das wirklich echt anfangen lernen zu verstehen. Was heisst eben, herausgefordert sein, die Reinigung von dieser Seele ist nicht einfach etwas, das mal quasi chemisch gereinigt, dann ist es okay, sondern wir sollen mehr und mehr lernen, uns von diesem Gott zu treiben und nicht von unseren alten Begierden. Wir sollen mehr und mehr lernen, das, was er in uns hineingelegt hat. Und dann komme ich wieder zum Abraham zurück. Und das, was er in uns hineingelegt hat, das zu leben, ihm zur Ehre. Weil wir sollen ja sein wie er. Und heilig heisst für mich eben schon, dass wiederhergestellt, sondern das Ursprüngliche, eigentlich, was er geschaffen hat, in dieser Einheit, wo er den Menschen geschaffen hat und einen Garten gebaut hat, in dieser Einheit, wo Mann und Frau viel Blut zusammen können und es ist okay, weil nichts zwischen ihnen ist. Und nichts zwischen ihnen und Gott ist, das ist die Idee von Gott. Und das ist für mich die Heiligkeit. Das ist für mich die Liebe dort drin. Und wie kommen wir dort her, dass wir so unbefreit, unbeschwert leben können? Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass unsere Seelen eigentlich wie noch nicht erlöst sind. Oder dass unsere Seelen wie noch etwas suchen. Und es hat eine Zeit gegeben in der Geschichte, das ist auch schon ein bisschen zurück, so, ich kann mich noch erinnern, dass man wie so gesagt hat, Gefühle, die sind überhaupt nicht wichtig. Gefühle musst du wegtun. Weil wichtig ist eigentlich nur Gott. Und das andere ist so menschlich. Also es geht, alles, was du machst, für dass du schön aussiehst, das gibt nur gute Gefühle. Alles, was du machst, wo du sagst, das tut mir gut, das sind nur gute Gefühle und das ist eigentlich für nichts. Es geht um das reine, heilige Wort. Und mit dem klammert man eigentlich etwas ganz Wesentliches aus, dass Gott uns etwas anvertraut hat. Und Gott hat uns etwas anvertraut, weil wir so lernen, mit dem umzugehen. Und wir sollen lernen, eben heilig zu werden mit allem, was er in dich hineingelegt hat. Jetzt stell dir vor, alles, was er in dich hineingelegt hat, alles, kann dazu dienen, dass entweder er geehrt wird, also dass du das in einem Prozess vor Heiligung mehr und mehr brauchst, dass er geehrt wird, oder du brauchst es, dass du geehrt wirst, dass deine Angst unterdrückt wird. Dass du eigentlich am Nord herkommst, wo du meinst, du müsstest herkommen. Noch gar nicht gemerkt hast, dass du schon lange dort bist. Nämlich an einem Ort, wo deine Bedürfnisse gestimmt sind. Wo deine Ängste gestimmt sind. Und nicht bei uns nicht mehr hast. Wo Jesus sagt, ich bin mit dir da. Und wenn wir das lernen verstehen, dass wir eigentlich die Reinigung von dieser Seele, dass es ein Prozess ist, so von der Wiederherstellung, wieder unbeschädigt zu werden, vollständig zu werden, nach zu Gott zu kommen. Dann wird er uns in diesem Weg leiten, wo wir in die Ruhe, in die Sicherheit, in die Gelassenheit hineinkommen können. Weil wir wissen, wir sind berufen, heilig zu sein. Wir sind berufen, Kind Gottes zu sein. Das ist für mich identisch, der Ruf. Heilig zu sein oder Kind Gottes zu sein. Und in diesen Stand sind wir hineingerufen. Und Petrus hat noch einen zweiten Teil, ja, den er nimmt, und das ist die Liebe. Und er sagt hier, die ungeheuchelte Bruderliebe. Er nimmt hier etwas auf, das er noch nicht selber erfunden hat. Er nimmt hier etwas auf, das er bei Jesus gehört hat. Und Jesus ist ja noch krasser. Er sagt, an der Liebe zueinander wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wie erkennen wir die Liebe? Wie erkennen wir, dass wir Liebe haben? Und wie kann die Welt, oder wie können alle anderen Leute erkennen, dass wir Liebe haben? Wie lebst du zusammen in deiner Familie als Mann und als Frau? Wie lebst du zusammen mit deinen Geschwistern? Wie lebst du zusammen mit den lieblichen Geschwistern? Wie lebst du zusammen mit den Leuten, die rausgerufen sind, wenn wir als Gemeinde, als Familie Gott zusammen sind? Wie leben wir dort eigentlich zusammen? So jeder erkennen, dass wir seine Jünger sind, so wie wir zusammen leben. Höher Anspruch. Und ich glaube, dass eben die zwei Sachen für mich so zusammengehören, und das ist mir so wichtig geworden in diesen Vers, jetzt wo der Petrus schreibt. Es gehört zusammen, dass unsere Seele geheiligt wird. in diesen Reinigungsprozess hineinkommt, wo unsere alten Bedürfnisse, wo es um uns geht, wir können absterben, wo in der Liebe geht es nicht um uns, in der Liebe geht es um Gott. Dass wir uns füllen von Gott und den Nächsten können lieben und den Nächsten können annehmen. Und so krass, das gehört ihr noch nicht das erste Mal von mir. Eigentlich Liebe entspannt. Liebe entspannt, weil man nicht mehr rechnen muss. Weil man nicht mehr rechnen muss, wie viel gebe ich, wie viel bekomme ich über und gehst du auch und bekomme ich auch, geht das auf, etwa so. Es ist entspannt, weil man nicht mehr rechnen muss. Es ist entspannt, weil man Liebe, die man gibt, sich verdoppelt und vervielfältigt. Es ist entspannt, weil die Liebe du nicht selber kannst machen, du kannst nicht die Liebe irgendwo kaufen, sondern du kannst es nur schenken. Und das Schenken heisst eben wie mehr Raum geben in mir innen. Das heisst wieder Zelle reinigen, dass die Liebe Platz hat. Weil das, was unseren Gedanken kommt, und du hast vorhin gesagt, Gedanken, wir haben jeden anderen Gedanken. Der erste Gedanke, der kommt, kannst du nicht stoppen. Der erste Gedanke, der kommt, den kannst du nicht steuern. Der kommt einfach. Aber vom zweiten an, das ist das Training, vom zweiten Gedanken an überlegen, woher führt das? Führt das in eine Heiligung, führt das in eine Reinigung, führt das in Liebe oder eben nicht? Und es gibt kein Zwischendurch. Dann führt es dich weg von der Liebe und es führt dich weg von der Heiligung und es führt dich weg von der Reinigung. Und dass wir das nicht allein können, das sagt hier der Petrus und das sagt auch Jesus eben nochmal. Es geht nur durch die ungeheuchelte Bruderliebe. Es geht nur, wenn wir in Wahrheit miteinander leben. Und so die Frage ist ja, wie können wir überhaupt die Wahrheit miteinander leben? Und ich habe heute Morgen der Hanna gesagt, weißt, wenn wir so zusammenkommen und ich predige und da irgendjemand reinkommt, der keine Ahnung hat von dem, was wir hier machen, was nimmt der mit? Was nimmt der mit? Was denkst
du? Atmosphäre und wie kommt mit Augen
und genau das Punkt, oder so. Er geht nicht hin und sagt, ah, super Lieder gewesen. Er geht nicht hin und sagt, super Predigt gewesen. Sondern zu spüren, wie wir miteinander leben, zu spüren, wie wir miteinander umgehen, das ist das, was viel, viel mehr prägt. Und ich glaube, dass es eigentlich Botschaft ist von Petrus hier, oder Botschaft ist von der Heiligung, dass wir von dieser Heiligkeit sollen angesteckt sein. Dass wir von dieser Heiligkeit sollen erfüllt sein. Und das, was die Leute spüren, ist die Heiligkeit, glaube ich. Dort, wo die Heiligkeit Platz hat, das ist das, was uns auszeichnet. Das ist das, was uns so abheben von allen anderen. Und wenn wir eben heilig sind, dann hat das Auswirkungen, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden, wie wir voneinander reden, wie wir Sachen angehen. Das sind die Auswirkungen davon. Und ich glaube, dass wir das auch merken, was geht nachher daraus raus. Aber in erster Linie sollen wir das merken. Dass wir uns annehmen, weil wir rein und heilig sind. Weil mit dem Ruf von Gott gefolgt sein, heilig zu werden, wie er. Und für mich ist das der Prozess oder der Weg vor Heiligung, ist das der Prozess von der Berufung, ist das der Prozess, wo wir gehen sollen, dem näher kommen. Du persönlich und wir, wenn wir zusammenkommen. Und ich lasse euch noch den Zettel und den Moment Zeit zum Überlegen. Du kannst jetzt so hingehen und sagen, es war schön, nett war, haben wir einander getroffen. Nett war, habe ich einen austauschen. Nett war, gibt es nachher noch ein Fernsehen. Aber was passiert in deinem Herz? Wenn du heute nicht einen Schritt kannst gehen, wo du mit deiner Seele in die chemische Reinigung gehst, wenn es nötig ist, wo du mit deiner Seele in die Reinigung gehst und sagst, was zeigt dir Gott heute Morgen, wo du ein Stück mehr von dieser Heiligung kannst aufnehmen kannst, wo du dieser Heiligung oder diesem Weg zu der Heiligung ein Stück näher kommst. Und wenn du nicht etwas mitnimmst von dem, dann gehst du einfach, es war nett gewesen. Aber ich will, dass du heute heimgehst und sagst, dieser Heiligung ein Stück näher kommst heute Morgen. Und diese Heiligung für nächste Woche, es geht nicht um heute, es geht um nächste Woche, es geht um jeden Tag von nächste Woche. Ein Stück von dieser Heiligkeit mitnimmst, das Bewusstsein, dass du gerufen bist in diese Heiligkeit hinein. Dass es nicht etwas ist, was du noch erfinden musst. Dass es nicht etwas ist, was weit, weit weg ist, sondern etwas ist, was da ist. Wenn du in den Spiegel schaust, dass du diese Heiligkeit entdeckst. Und wenn du in dein Leben schaust, dass du diese Heiligkeit entdeckst. Und dann, dass du es weitergibst. Deine Frau, dein Mann, deine Kinder. Dass das aus dieser Haltung kommt, von dieser Heiligung, wie du jemandem begegnest. Und das soll Kreise ziehen. Heute. Die ganze nächste Woche. Heiligung vervielfältigt sich im Leben.